Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen zum Büchermarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Einer der eigenwilligsten Vertreter der literarischen Moderne, das ist der Dichter und Maler Henri Michaux. Zwei Werkausgaben liegen von ihm im deutschsprachigen Raum vor. Was aber bislang fehlte, das ist eine Biografie des Franzosen. Manfred Bauschulte versucht nun mit seinem Buch Henri Michaux, Autor und Artist, diese Lücke zu schließen. Zu Friedrich Nietzsche wiederum liegen bekanntlich viele Biografien vor. Zum Beispiel die von Werner Ross aus dem Jahre 1980 mit dem Titel Der ängstliche Adler. Da schwingt die Einordnung des deutschen Philosophen als zwiespältige Figur hörbar mit. Zum 100. Todestag Nietzsches im Jahre 2000 legte dann Rüdiger Safranski eine Biografie von Nietzsches Denken vor, ein Buch, das auf die Wirkung des großen Philosophen abzielt. Nun hat die britisch-norwegische Kunsthistorikerin Sue Prideaux nachgelegt. Der Titel ihrer Nietzsche-Biografie trägt als Titel das Nietzsche-Zitat »Ich bin Dynamit«, Ruthard Stäblein stellt sie vor.
Was aktuell gefordert wird, praktizierte und predigte Nietzsche sein Leben lang. Abstand halten. Er nannte es Pathos der Distanz oder auch azurne Einsamkeit. Stundenlange Wanderungen auf einsamen Wegen waren sein Heilmittel gegen ständige Anfälle von Migräne. Beim Gehen kam er auf seine Ideen, durchkaute er sie. Und beim Spazieren fand er auch seinen Stil. Er schrieb dabei seine Notizen auf, Aphorismen, Fragmente, kurze Essays. Nur kein System. Die Gotteshäuser waren ihm zu eng und zu niedrig. Er suchte seine Götter unter dem offenen Himmel, in Freiheit. Nachdem er zuerst ein akademisch fleißiger Stubenhocker war, wurde er an der frischen Luft zum Freigeist. Schon mit 24 Jahren wurde Nietzsche Professor für Philologie in Basel, schrieb für Richard Wagner die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Aus der Begegnung von Traum und Rausch, Bewusstem und Unbewusstem, personifiziert durch die griechischen Götter Apollo und Dionysos. Nietzsche begeisterte sich in dieser Schrift für den Wagner-Effekt.
Singend und tanzend äußert sich der Mensch als Mitglied einer höheren Gemeinsamkeit. Er hat das Gehen und das Sprechen verlernt und ist auf dem Wege, tanzend in die Lüfte emporzufliegen. Aus seinen Gebärden spricht die Verzauberung. Wie jetzt die Tiere reden und die Erde Milch und Honig gibt, so tönt auch aus ihm etwas Übernatürliches. Als Gott fühlt er sich. Er selbst wandelt jetzt so verzückt und erhoben, wie er die Götter im Traume wandeln sah. Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden.
Das Leben ist nur als Kunstwerk gerechtfertigt, lautete die frohe, die pathetische Botschaft von Nietzsche. Aber von Wagner löste er sich schon bald. Denn der Betrieb von Bayreuth ekelte ihn. Genauso wie Wagners anschwellender Nationalismus, Wagners Hass auf die Juden. Auch als Professor von Basel ließ er sich früh beurlauben. Da war er 35. Nietzsche ging auf Wanderschaft in den Süden, nach Sils Maria und nach Italien. So wurde er zum Europäer. Das ist kurz gefasst die Entwicklung, wie sie die anglo-norwegische Biografin Sue Prideaux in ihrem Buch mit dem Titel »Ich bin Dynamit« nachzeichnet. Ein Zitat von Nietzsche, in dem sich der Philosoph als Sprengmeister sah, der alles, was bis hin zu ihm geglaubt und moralisch eingefordert wurde, in die Luft jagte. Die Sprengkraft seiner Ideen nutzten jedoch auch die Nazis aus. Mit Begriffen wie der Übermensch, die Herrenmoral, der Wille zur Macht wurde Nietzsche zu einem Kronzeugen der Nationalsozialisten. Für Prideaux ist das ein Missverständnis. Sie stellt Nietzsche in ein anderes Licht, rückt ihn weg von den Nazis. Gerade die viel zitierte Stelle, in der Nietzsche von der blonden Bestie redet, ist für sie meilenweit entfernt von den Nazi-Ideen einer deutschen Herrenrasse, die die Welt unterjochen will. Prideaux zeigt den Lebensweg nach, wie Nietzsche sich zu einem guten Europäer entwickelte, wie er den deutschen Nationalismus anprangerte, sich über Bismarck und alle Deutschtümelei lustig machte, sich vom deutschen Nationalisten und Wagner wegen dessen Antisemitismus immer schärfer distanzierte. Das ist gerade das Verdienst der Biografin Sue Prideaux. Sie gibt aber auch zu, dass bestimmte Begriffe oder Bilder wie Nietzsches Rede von vornehmen Rassen und dem Rudel blonder Raubtiere Gefahren bergen.
Zweifellos enthalten diese Textstellen auch hässliche Elemente, die sich mühelos zur Anstachelung von Rassismus und Totalitarismus ausbauen ließen. Es wäre naiv, das Ansteckungspotenzial dieser Aussagen als Ausgangspunkt für die verbindende Kraft des Denkens einfach zu ignorieren.
Insgesamt verteidigt Prideaux ihren Nietzsche. Für sie hat der Dynamitkopf Tunnel gesprengt, durch die wir zu neuen Welten aufbrechen können. Ihr Argument? Nietzsche sei ein Gegner von Systemen gewesen, ein Wanderer, der mit Ideen experimentierte und mit Gedanken spielte. Dass Nietzsche sich als Held der Einsamkeit stilisierte und in dieser Selbststilisierung Gefahren lauerten, übersieht Sue Prideaux. In seiner selbstgewählten Isolation sah Nietzsche ein Zeichen des Außerweltseins. Deshalb auch suchte er nach einsamen Erlöserfiguren wie Zarathustra. Der Gemeinsinn verlor für ihn an Bedeutung. Gemeinschaft, das sei, so muss man Nietzsche verstehen, Gemeinheit, Herde, Sklaven und Sklavenaufstand, schäbige Moral wie ohnmächtiger Hass auf die Mächtigen, Neid, kurzum Ressentiment. Letztlich machte ihn jedoch diese Existenzform der Einsamkeit krank. Friedrich Nietzsche endete im Größenwahn. Sue Prideaux bietet in ihrer Nietzsche-Biografie einen guten Einblick in den Lebens- und Wanderweg von Friedrich Nietzsche. Sie legt erkennbar Wert darauf, Nietzsche den Lesern nahezubringen. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb ihre Biografie in den USA so gut ankam. Die Anglo-Norwegerin ist sich aber leider nicht sicher in Geografie und deutscher Geistesgeschichte. Naumburg liegt für sie im finsteren und bedrohlichen Thüringer Wald. Hölderlin verlor bei ihr zum Ende statt in der Mitte seines Lebens den Verstand. Und der Philosoph Arthur Schopenhauer war, anders als sie schreibt, bereits berühmt, als Nietzsche ihn für sich entdeckte. Auch die Übersetzung hakt gelegentlich. Ein Beispiel: Richard Wagner benutze in seiner Redeweise Wortspiele und Barbarisches, heißt es im Buch. Richtig wäre, er benutze Barbarismen, also Wortneuschöpfungen. Manche Sätze klingen ziemlich umständlich und verknotet, aber schon bei Prideaux selbst. An Fahrt gewinnt Prideaux, wenn sie von Orten erzählt, die sie selbst besucht hat, zum Beispiel die Villa von Triebschen in den Schweizer Bergen, wo Nietzsche mit Cosima und Richard Wagner für kurze Zeit in trauter Dreisamkeit lebte. Einen eigenen Akzent setzt sie, wenn sie Nietzsches Umgang mit Frauen schildert. Gegen das weit verbreitete Urteil von Nietzsche als Frauenhasser setzt sie das Bild von Nietzsche, der sich in weiblicher Gesellschaft wohlfühlt und von frühen Frauenrechtlerinnen verehrt wird, wie zum Beispiel von der wohlhabenden Aristokratin Metta von Salis.
Sie war 10 Jahre jünger als Nietzsche und eine der neuen Frauen, der Feministinnen, die sich zu einem unabhängigen geistigen Leben ermutigt sahen. Sie sprachen über Dostojewski. Beim gemeinsamen abendlichen Spaziergang am See entlang zum Zarathustra-Felsen hatte Nietzsche Tränen in den Augen. Metta hatte Nietzsche im vergangenen Sommer das Rudern auf dem See beigebracht.
Diese engagierte Feministin Metta von Salis spendete hohe Summen für den Druck von Nietzsches Werken. Manchmal jedoch schießt Prideaux über das Ziel hinaus. Dann ist sie ergriffen von des Denkers imponierender Stirn, seinem entschlossenen Kinn, seinen sinnlichen, vollen und wohlgeformten Lippen, die Lou Andrea Salomé als eine der wenigen Frauen küssten. Prideaux kann gut Anekdoten aufbereiten und Nietzsches Leben lebhaft schildern. Was ihr aber fehlt, ist eine starke These. Dazu ist sie philosophisch zu wenig bewandert. Ihr Buchtitel verspricht Dynamit, aber bietet doch zu wenig Sprengkraft. Das meiste ist nur nacherzählt, aber wie sie das macht, ist erfrischend. Und frische Luft können wir gerade brauchen.
Ruthard Stäblein, Sue Prideaux Buch Ich bin Dynamit, das Leben des Friedrich Nietzsche ist in der Übersetzung aus dem Englischen von Thomas Pfeiffer und Hans-Peter Remmler bei Klett-Cotta erschienen, 559 Seiten, 25 Euro. Henri Michaud, 1899 in Belgien geboren und später in Frankreich eingebürgert, wo er 1985 starb, machte sich international einen Namen als Dichter wie auch als Maler. Als Autor verfasste Michaud imaginäre Reisereportagen, absurde Fabeln und Gedichte. Als sein bekanntestes Werk gilt die Textsammlung »Ein gewisser Plüm«. Dieser Plüm wird in geradezu kafkaesker Weise in verschiedene Spektakel verwickelt. Viele von Michauds Büchern und Zeichnungen sollen das Ergebnis seiner Experimente mit Mescalin und anderen Rauschmitteln gewesen sein. Michaud wurde anfangs den Surrealisten zugeordnet, aber der Künstler war vor allen Dingen dies, ein genialer Einzelgänger. Der Autor und Übersetzer Manfred Bauschulte hat sich mit seinem Buch Henri Michaud, Autor und Artist, auf die Spur des Franzosen begeben. Dorothea Diekmann sagt, was sie davon hält. Zu Beginn ein Zitat.
Er hat auf den Grund der geringsten Erfahrung oder des mindesten Eindrucks geschaut. In jedem seiner Exzesse wohnen nebeneinander die ekstatischen Offenbarungen der Angela von Foligno und die Sarkasmen eines Swift. Ich wundere mich immer wieder, dass er nicht vor lauter Intensität zu Schanden geworden ist. Seine Intensität ist unerschöpfliche Unsicherheit.
Émile Cioran, der dieses Porträt von Henri Michaud zeichnete, war einer der vielen Freunde und Bewunderer des Dichters und Malers. Unter ihnen findet man Namen wie die von André Gide, Maurice Blanchot, Unica Zürn, Octavio Paz, Victoria Ocampo oder Paul Celan, der Teile seines dichterischen Werks übersetzt hat. Die Werbung der Surrealisten um André Breton wies Michaud mit skeptischem Spott ab. Sämtlichen Instanzen der literarischen Öffentlichkeit verweigerte er sich. Kein Wunder, dass der Name seiner berühmtesten Figur, des flüchtigen, chaplinesken Plüm, zum Synonym ihres Erfinders wurde. Er war der nomadisierende Unsichtbare, er hielt seine Aufenthalte geheim, er untersagte Fotos und lehnte Preise ebenso ab wie die Veröffentlichung seiner Werke in der Bibliothèque de la Pléiade, was erst nach seinem Tod 1985 nachgeholt wurde. Zudem musste sein Verleger Gallimard damit zurechtkommen, dass viele Schriften seines Autors bei kleinen Pariser Verlagsbuchhandlungen erschienen, Texte, die dieser immer wieder veränderte, erweiterte und neu zusammenstellte. Auch die Übersetzungen wurden von Michaud streng überwacht und begrenzt. Kurz, es ist nicht leicht, den Spuren dieses großen Außenseiters zu folgen. Genau das hat sich jetzt der Kölner Geisteswissenschaftler Manfred Bauschulte vorgenommen.
Eine Einführung wird hier in Form einer Biografie geboten, die sich in erzählender und rekonstruierender Weise der Künstlerfigur Henri Michaud nähert. Wie ein chronologischer Parcours wird sein verästeltes Werk behutsam erschlossen und essayistisch abgeschritten.
Mit dieser Struktur lehnt sich der Autor an die 1957 von René Berthelet, Michauds Lektor bei Gallimard, verfasste Monographie an, der in Frankreich weitere biografische Studien folgten, die jedoch leider nie übersetzt wurden. Als frühen Impuls für seine Beschäftigung mit Michaud nennt Bauschulte die Bekanntschaft mit Christoph Schwerin, der für den Fischer Verlag die erste deutsche Werkausgabe besorgte. Nun wäre es vermessen, von diesem Buch eine ähnlich bahnbrechende Wirkung auf dem Gebiet der biografischen Erkundung im deutschen Sprachraum zu verlangen. Doch wie verhält es sich zu dem eigenen Anspruch einer essayistischen Annäherung? Beispielhaft mag der Kommentar zu Michauds vielen Reisen gelten.
Auf Reisen und durch Schreiben konnte sich Michaud eine Freiheit erobern, die es ihm ermöglichte, sich mit allem und jedem auseinanderzusetzen. Er hat gelernt, sich Fantasieräume zu erschließen, die er mit Landschaften und Figuren besiedelt, wie sie ihm vorschweben. Er ist zu einem Schriftsteller gereift, auf dessen Werke Leser gespannt sein können.
Freiheit erobern, Fantasieräume erschließen, für welchen Schreibenden oder Reisenden gilt das nicht? Auf diese Allgemeinplätze möchte man mit einem Satz aus Michauds erstem Buch Ecuador antworten.
Diese Reise ist ein Fehler. Man findet seine Wahrheit genauso gut, indem man 48 Stunden irgendeine Tapete anstarrt.
Die gedankliche Durchdringung von Michauds abgründigem, zugleich sprödem und mystischem Werk ist Bauschultes Stärke nicht. Banalitäten und Lehrformeln begegnet man in den erzählenden und interpretierenden Passagen zuhauf. Zu Michauds bildnerischen Arbeiten heißt es etwa:
Seine Experimente sollen ihm zur Leichtigkeit verhelfen. Zugleich darf es ihnen nicht an Tiefe fehlen.
Zu seiner Arbeitshaltung:
Sein Intellekt lechzt nach neuen Herausforderungen.
Oder zur Liebe:
Im Herbst seines Lebens ist der alte Mann einer jungen Frau begegnet, die ihn glücklich macht und seine Einsamkeit vergessen lässt.
Und das ausgerechnet als Kommentar zu einem Gedicht, in dem Michaud am Schluss den Verlust seiner liebgewonnenen Einsamkeit bedauert. Wer sich für Daten, Stationen und Beziehungen in Michauds Leben, für Entstehung, Kontext und Rezeption einzelner Werke interessiert, kann diesem materialreichen Überblick trotzdem manches abgewinnen. Darüber hinaus finden sich einige Anregungen, beispielsweise zu Parallelen zwischen Michaud und Siegfried Karkauer oder zum Gegensatz zwischen seinen und Ernst Jüngers Drogenexperimenten. Doch die Rekonstruktion bleibt Flickwerk. Bauschulte hat nicht nur vorhandene Sekundärliteratur zu Michaud, sondern auch aktuelle Übersetzungen ignoriert, vor allem die großartige 10-bändige Werkausgabe des Droschel Verlags. Stattdessen versucht er sich selbst im Übersetzen, was mehrheitlich unbeholfen und lückenhaft, wo nicht gar fehlerhaft ausfällt. Sei es, weil grammatische Bezüge nicht erkannt, sei es schlicht, weil Worte nicht korrekt erfasst werden. Aus Kanonengesichtern werden Gesichterkanonen, aus einer Springflut die Sintflut, aus Laboranten werden Laborratten, aus sich erniedrigen sich verneigen, aus einer Kuhhirtin die Hüterin des Tieres. Die von Michaud gesuchte Sprache, die nicht verlangt, dass man sich ihr unterwirft, wird bei Bauschulte eine Sprache, die nicht beabsichtigt, sich zu unterwerfen. Den Begriff Savoir-faire, sinngemäß die Ideologie der Machbarkeit, übersetzt Bauschulte mit Wissensvermögen. Hinzu kommt eine technische und bibliografische Schlamperei, die vor allem der Verlag verantwortet. Quellenangaben sind kaum rekonstruierbar, Zitate werden unkorrekt wiedergegeben, Auslassungen nicht gekennzeichnet und Anmerkungen verwechselt. Und neben vielen orthografischen bzw. Druckfehlern wird die neue Rechtschreibung sogar bei der Wiedergabe älterer Texte dermaßen extensiv angewendet, ja falsch ausgelegt, dass das Lesen massiv gestört wird. Das hat Henri Michaud, Meister der Transparenz, nicht verdient. Deshalb sei ihm das letzte Wort gegeben. Das Gedicht Petit, übertragen von Paul Celan.
Wenn ihr mich zu Gesicht bekommt, dann lasst gut sein. Das bin nicht ich. In den Sandkörnern, in den Körnern von Körnern, im unsichtbaren Mehl der Luft, in einer großen Leere, die sich nährt wie Blut, da lebe ich. Da. Oh, kein Grund für mich groß zu tun. Klein. Ja, klein. Und wenn einer mich zu fassen bekäme, er könnte mit mir machen, was ihm beliebt.
Henri Michaud, Autor und Artist von Manfred Bauschulte. Das Buch ist im Wiener Klever Verlag erschienen. 250 Seiten, 24 Euro. Vorgestellt und nicht für gut befunden wurde es von unserer Kritikerin Dorothea Diekmann. Und nun ist noch etwas Zeit für einen Programmhinweis. Heute Abend in unserer Lesezeit ab 20.30 Uhr können Sie, wie auch schon in der vergangenen Woche, Gedichte von Nadja Küchenmeister hören. Nadja Küchenmeister wurde 1981 in Ost-Berlin geboren. Sie studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Ihr Gedichtband »Alle Lichter« von 2010 wurde von der Darmstädter Jury im Juni desselben Jahres zum Buch des Monats gewählt. 2014 erschien ihr zweiter Gedichtband »Unter dem Wacholder« und jetzt liegt ihr dritter Lyrikband vor »Im Glasberg«, darin unter anderem Liebesgedichte, und daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt.
Das ist unser Abschied. Als ich dich zum ersten Mal sah, kam er an den Tisch, trank mit, hielt meine Hand, streifte deine Schulter. Jetzt möchte ich um jene Bläue nichts mehr geben, die sich das Auge leiht. Seit Tagen steht ein Fenster offen, das Dunkel eines anderen Zimmers, wie es mir Zimmer deiner Stimme wird, wie ich mir wünschte, du lägest dort, allein ich läge mit, hielte Hände in den Händen, Bücher, die zu lesen sind, aber das ist unser Abschied. Da ist etwas Amseliges, das aus Bäumen ruft. Vorbei.
Nadja Küchenmeister, heute Abend ist sie mit ihren Gedichten aus dem Band »Im Glasberg« in der Lesezeit ab 20.30 Uhr zu hören. Und noch eine Meldung, die Berliner Übersetzerin Evelyn Passit erhält den Paul-Celan-Preis 2020 für herausragende Literaturübersetzung ins Deutsche und damit für ihr Gesamtwerk. Das teilte heute der Deutsche Literaturfonds in Darmstadt mit. Passit übersetzt aus dem Französischen und Russischen. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Dann wird sie mein Kollege Michael Bödecker am Mikrofon begrüßen, unter anderem mit folgendem Thema: Welche Rolle spielen Wetter, Klima und Jahreszeiten bei der Übertragung des Coronavirus? Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.